Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind
Werner
und Andreas. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie sich die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen speziell auf Menschen mit einer psychischen Erkrankung auswirkt oder vielleicht sogar auf die gesamte Gesellschaft auswirken kann. Geplant war eigentlich in der Zwischenzeit eine Folge mit Professor Dr. Schilbach zu machen, aber wie ihr gemerkt habt, haben wir irgendwie eine relativ lange Pause gemacht. Wir haben nämlich keine Termine mit unseren Gesprächspartnern gefunden und den einzigen Termin, den wir zwischenzeitlich geplant hatten, sogar aus Corona-Gründen per Skype, da hat uns dann die Skype-Technik verlassen, sodass wir jetzt erstmals dann auch so eine etwas längere Pause gemacht haben. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass wir heute zusammen sind mit Dr. Philipp Görz und Thomas Henke und zu dem Thema Home-Treatment uns unterhalten wollen. Und vorweg, wir machen diesen Podcast ja relativ neu. Und wir sammeln noch viel Erfahrung mit der Technik. Und gerade so zu Corona-Zeiten versuchen wir so den Abstand einzuhalten, zum Mikrofon, zueinander. Und manchmal ist das dann nicht ganz so perfekt. Und wir hoffen, dass es auf Nachsicht trifft, wenn wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht keine so perfekte Qualität haben. Auch so ein großer Raum wie hier ist zwar gut für die Aerosole, aber nicht unbedingt gut für die Akustik.
Schlecht für die Aerosole,
genau. Gott sei Dank. Ja, dann sagen wir mal Hallo. Ja.
Und Hallo zusammen.
Hallo. Und ich würde kurz den Thomas vorstellen, Thomas Henke. Ich würde ihn ja so als das Schweizer Taschenmesser der Ergotherapie vorstellen. Und ich habe heute nochmal nach dir gegoogelt und habe gesehen, dieses Schweizer Taschenmesser hat sogar Eingang als Logo auf deiner Webseite gefunden. Und das passt auch irgendwie. Ich finde, du bist so ein Ergotherapeut mit einer besonderen positiven Ausstrahlung. Du hast auch sowas Pragmatisches und ich habe dich kennengelernt immer als jemand, der alle neuen Sachen auch mal einfach mit ausprobiert und guckt, was man daraus machen kann. Und ich glaube, das ist auch eine Überleitung in dieses Thema. Das heißt, Home Treatment war etwas Neues, was man in diesem Krankenhaus-Setting ausprobieren sollte. Und wir waren der Meinung, da sollte Ergotherapie auf jeden Fall ein Bestandteil von sein und haben dann überlegt, wer wäre unser Schweizer Taschenmesser für so eine völlig unbekannte Situation. Und so bist du, glaube ich, zum Home-Treatment gekommen.
Ja, kann ich nicht widersprechen. Ehrt mich ja die Vorstellung, sind ja geschmeichelt, Dankeschön. Schweizer Taschenmesser, das hast du irgendwann mal zu mir gesagt. Ich weiß gar nicht, wann das war, wo das war. Und es hat es tatsächlich bis zum Logo von meiner kleinen Firma geschafft. Ja, bin ich dran hängen geblieben. Genauso war es. Ich glaube, Werner hat mich damals angesprochen. Ich habe hier irgendwie so ein Projekt, Home Treatment. Du wolltest doch mal was mit Betätigungsorientierung machen. Geh mal hin. So kam es dazu.
Genau. Also, du musst ja aber erstmal vorher den Philipp Görz kennenlernen, Dr. Philipp Görz. Und das ist sozusagen, Home Treatment ist sozusagen die Phase, die uns so, wo ich dich so näher ein bisschen kennengelernt habe, wo ich dich auch angesprochen habe. Wir kannten uns ein paar Jahre zuvor schon. Ich wusste, du warst nicht nur Arzt, sondern auch Biologe, hast dich für diese neurobiologischen Themen interessiert, hat mich dann aber trotzdem auch sehr fasziniert, wie sehr du dich auch für die Versorgungsthemen interessiert hast. Na gut, es war so im Hintergrund vor einigen Jahren. Und dann habe ich erfahren, dass unser Klinikum, als wir damals beide hier gearbeitet haben, sich um das Thema Home Treatment kümmern sollte. Das fand ich super spannend und ich habe dann mich informiert, wer das eigentlich macht, wer das machen soll. Und ich fürchte, dass meine Frage dann zu einer Antwort geführt hat und die Antwort warst, glaube ich, du und Birgit Janssen damals. Und nachdem ich wusste, dass du das machst, habe ich mich an dich rangehängt und wollte sozusagen habt ihr angeboten, dass ich mich daran beteilige, dass ich Ideen beisteuere. Und so haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt. Und dann habe ich versucht, den Thomas Henke dir sozusagen nahe zu bringen. Und die habe ich gesagt, Mensch, geh mal da zu dem Dr. Görz. Die bauen da sozusagen das Home-Treatment auf. Und das war aber schon einige Jahre, vor 6 Jahren. Und du warst damals Oberarzt hier, also warst mit dieser Aufgabe betraut und bist jetzt Chefarzt in einer psychiatrischen Klinik in Hagen. Ich habe dich richtig vorgestellt, genau. Und du warst damals zusammen mit dem ganzen Team, da war ja Thomas nur einer davon, habt ihr das Home Treatment gemacht. Und vielleicht fangen wir damit an. Wir sagen immer Home Treatment, haben aber noch nie klar gesagt, was ist das eigentlich, was ist Home Treatment?
Ja, ich muss jetzt auch gerade mich zurückerinnern, wie ich an das Projekt gekommen bin. Also das war damals tatsächlich so, wurde damals hier vom LVR von Köln, was letztendlich verpflichtend für Kliniken, das einzuführen. Es gab damals unter Professor Gäbel eine Oberarztrunde, der sagte, er hätte ein Projekt, da hätte er vielleicht nicht so ein großes Interesse dran, das müsste aber jemand machen. Ja. Ich fand das hochinteressant. Ich war ja auch noch relativ junger Oberarzt und habe auch festgestellt, dass ich hier so im Rahmen der klassischen stationären Versorgung immer das Gefühl hatte, dass es noch alternative Möglichkeiten geben müssten, insbesondere mit der Verknüpfung in den ambulanten Bereich oder vielleicht zu sagen, in die Verknüpfung in die Realität, in die Lebensrealität der Betroffenen. Und da habe ich dann die Hand gehoben. Vorher hatte ich mich dann nie drum gekümmert. Und deswegen war die erste Frage, die sich stellte, wie implementiert man so ein Projekt? Das haben wir ja nicht erfunden. Home Treatment gibt es ja in anderen Ländern schon durchaus einige Jahrzehnte länger, durchaus erfolgreich.
Ich glaube, auch in Deutschland gab es auch einige.
In Deutschland.
Ich glaube, da war das relativ fair und habt auch geguckt, wie hat es alles schon gemacht und seid auch hingefahren und so.
Wir haben dann gesammelt, aber wichtiger war es eben vor Ort dann auch motivierte Leute oder Mitspieler zu finden, die Interesse hatten. Deswegen war ich auch dankbar, dass du mich da unterstützt hast und dann es dann dazu kam, dass wir dann relativ schnell ein engagiertes Team zusammen hatten. Ja, da kommen wir jetzt zu den Kennzeichen von Home Treatment. Ein wesentlicher Punkt von Home Treatment ist eben ein multiprofessionelles Team. Das heißt, wir wollen ja versuchen, bei Betroffenen möglichst viel Bedarfe zu ermitteln, auch Ressourcen, sage ich direkt. Und deswegen hatten wir im Prinzip dann auch einen Sozialdienst mit dabei, Ergotherapie, erfahrene Krankenpfleger, Fachkrankenpfleger, Assistenzärzte, die alle aus dem stationären Setting kamen und die jetzt auch lernen mussten, wie ist das, wenn ich mein geborgenes Umfeld verlasse und mich in die Höhle der Patienten wage.
Höhle trifft sich in manchen Fällen. Also,
und da lag viel Neugier drin. Also es war so eine Expeditionsstimmung, hatte ich immer das Gefühl. Also,
waren es manchmal Höhlen?
Absolut. Also man kriegt Einblicke, die unvergleichlich sind. Das ist keine Frage, definitiv. Wenn man die echte Lebensumwelt der Klienten, Patienten betritt, da wundert man sich doch sehr, wie das Bild, was man in der Klinik dann geboten bekommt, so gar nicht widerspiegeln, im Positiven als auch im Negativen. Wir hatten wirklich sehr, sehr verwahrloste Menschen, dachten auf Station, oh Gott, bitte 1,5 Meter Abstand, lange vor Corona. Und dann kommt man in Paläste von Wohnungen, in den schönsten Lagen von Düsseldorf und denkt, das ist doch unglaublich, mit Blick auf den Rhein und das war herrlich. Mhm. Also es war einfach total interessant, das finde ich so mit der erste Eindruck, woran man denkt, wenn man an Home Treatment denkt, dass dieses Bild von den Klienten einfach viel runder und ganzer wird. Ne? Ja. Was du eben sagtest, der Einzige, der nicht so richtig aus dem stationären Setting kam, war tatsächlich ich. Ich habe zu dem Zeitpunkt Holzattee gemacht, glaube ich, und war gerade mit dem Studium fertig und habe davor mal auf der Forensik gearbeitet. Also so wirklich einen akut kranken, psychisch erkrankten Menschen kannte ich gar nicht so richtig. Und dann, als ich zum ersten Team kam, bin ich auf die Station gegangen und wurde direkt sehr, sehr akut psychiatrisch begrüßt, würde ich mal sagen. Und dann dachte ich mir, Gott, worauf hast du dich hier eingelassen? Ja, schau mal.
Und das ist ja eigentlich auch was jetzt bei euch, glaube ich, bei dem Projekt was Besonderes war. Home Treatment, ich sage das jetzt mal für die Zuhörer, ist ja Behandlung zu Hause oder in der Lebenswelt des Patienten oder Klienten. Und jetzt würde man ja denken, das sind ja dann vielleicht ganz leicht kranke Leute, aber du hast es eben gesagt, wir reden jetzt wirklich über akute psychiatrische Versorgungsfragestellungen, wo man ja normalerweise eigentlich annehmen würde, die sind im Krankenhaus gut aufgehoben. Ich könnte mir ja auch vorstellen, so ein Krankenhaus, da hat man alles, was man braucht. Also an Ressourcen, an Mitarbeitern, an Material, an Medikamenten, an Therapeuten. Was spricht denn dafür in so einer akuten, besonderen Situation, also eine Sache hast du ja schon gesagt, man sieht das Lebensumfeld, aber da hat man ja nichts. Also man fährt ja quasi nackig, mehr oder weniger, zum Patienten und weiß nicht, was einen da erwartet und hat auch nur, das hat was von Expedition eigentlich, das dabei, was man vielleicht so in seinem Rucksack so immer mit einpackt, ne? So, was man immer mal gebrauchen kann vielleicht.
Ja, man muss sich plötzlich selbst benutzen, das muss einem schon klar sein. Ne? Man hat nicht mehr so sein Setting, seinen Raum, der für einen wirkt. Nur das ist ein Riesenunterschied. Also wir haben ja nicht so, da musst du mir vielleicht ein bisschen widersprechen, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, nicht so ganz akut entlassen. Ne? Dadurch, dass wir ja nicht jeden Tag den Klienten zu Hause aufsuchen konnten, weil wir dafür die Ressourcen nicht hatten, mussten ein paar Kriterien schon gegeben sein. Ne? Also so Dinge wie Suizidalität haben wir gesagt, dann können wir noch nicht entlassen, wenn da noch akute Fremd- oder Selbstgefährdungen sind. Auch nicht, aber trotzdem waren die Leute, wir haben früher entlassen, als man es ohne Home-Treatment macht.
Also wir hatten ja Home-Treatment schon mit Absicht so installiert, dass wir uns auf die Gruppe der, wie man sagt, Schwererkrankten fokussiert haben, insbesondere aus dem Bereich der Psychosen, und hatten ganz gezielt die Gruppe auch derer angesprochen, die einen hohen Bedarf an stationären Verweildauern hatten. Die Wiederkehrer, die haben unterschiedliche Namen, mancher nennt Drehtürpatient, mancher sagt Systemsprenger, aber man weiß, was gemeint ist. Das sind auch oft Menschen, die Probleme in der Institution, Klinik haben. Auch ganz, also fast alle waren auch mal gegen ihren Willen eingewiesen worden. Es waren auch welche, die mit gegen ihren Willen zugewiesen worden waren. Und selbst mit solchen hatten wir nach kurzer Zeit dann schon vereinbart, wir können sie gerne weiter versorgen, zu Hause. Das war phänomenal. Man würde ja dann mit einer massiven Ablehnung rechnen. Ich war erstaunt, wie hoch die Akzeptanz war bei Patienten, Menschen.
Und du meinst jetzt, dass die Leute eigentlich bereit waren, Leute, Behandler in ihre eigene Wohnung einzulassen?
Wir haben gedacht, die haben uns nicht geglaubt.
Ich darf eher gehen, die konsumieren.
Die haben das tatsächlich auch gar nicht geglaubt, weil sie das Projekt nicht kannten. Das war auch für die was Neues. Also wir mussten beide lernen. Ich sag mal, sowohl ist ein neues Versorgungssystem, einfach neue Übung für beide Seiten. Wir mussten üben, die auch. Und ich war erstaunt, wie viele dann doch zuverlässig, also gerade von auch desorganisierten, krankheitsbedingten, desorganisierten Patienten anzutreffen waren und sich auch auf unsere Besuche gefreut haben, sage ich jetzt einfach mal. Also viele waren skeptisch, misstrauisch. Es kam natürlich auch dazu, dass wir bei manchen nur einmal waren, die dann nicht mehr die Tür aufgemacht haben. Aber es war schon so, dass da eine hohe, erst eine Verwunderung, dann eine Akzeptanz da war. Und im Verlauf der Besuche kam man dann auch in einen therapeutischen Prozess. Es entstand ein neues Vertrauen auf der Suche nach Lösungen, sag ich mal, der Krankheitssituation, die dann auch dann zur Normalität wurde. Die Besuche wurden immer normaler für uns, auch für die Betroffenen. Und dann konnte man eben auch Dinge planen, die man im stationären Setting nie planen hätte können, weil man sie nicht gekannt hat und weil es überhaupt gar keine Ideen gab, sowas im Krankenzimmer zu planen, was man zu Hause installieren konnte. Also.
Cool, das erklärt so ein bisschen, ich habe mich früher immer gewundert, warum man ausgerechnet mit diesen Patienten anfängt. Das ist ja das dickste Brett, was man eigentlich bohren kann. Ja. Die immer wiederkehren, die regelmäßig krank sind. Aber die Idee war halt gewesen, bei dieser Patientengruppe sie halt schneller wieder nach Hause entlassen zu können. Und wenn sie ein bisschen entaktualisiert waren, denen ein Angebot zu machen und zu sagen, ihr könnt schneller nach Hause und wir können zusätzlich auch noch zu dir kommen und bei dir ein Angebot machen. Und das wundert mich dann nicht, auch eine hohe Akzeptanz erfahren, weil für diese Patienten war sicherlich erstmal die Botschaft, ich werde vielleicht schneller entlassen und ich kriege eine Hilfestellung. Also das finde ich, also erstaunt mich dann nicht, dass die Akzeptanz da so groß gewesen ist, weil die kannten ja bisher Klinik wahrscheinlich eher aus, da kommt man hin, da muss man alles mitmachen, wie es da vorgegeben ist und bleibt da so lange, bis die entscheiden, dass man endlich wieder nach Hause kann. Ne, das finde ich schon ganz nachvollziehbar. Wäre ein Vorteil eigentlich, ist ja auch aus der Patientensicht heraus, ne, zu sagen, wenn ich doch regelmäßig Hilfe bedarf, kriege ich die nur so lange wie nötig stationär und die andere Versorgung erfolgt halt bei mir zu Hause.
Was mir deutlich geworden ist, wo ihr so berichtet habt, dass das ja ein hohes Maß an Freiwilligkeit und Commitment erfordert, so eine Therapie, weil wenn das, auch psychiatrische Therapie ist im Großen und Ganzen freiwillig. Man kann Man trägt die Leute ja nicht in den Therapieraum oder zur Therapie in der Klinik. Aber dennoch gibt es dann oft so und so, dass dann mehrere reden geht und man vielleicht mitgeht und so. Aber was ihr jetzt gerade sagt vom Haupttreatment, das heißt, er muss ja so aktiv euch die Tür aufmachen, dieser Mensch. Mhm. Ihr klingelt und entweder macht er die Tür auf oder ihr kriegt die Tür nicht aufgemacht. Gab es das, dass er dann vor verschlossener Tür auch standet und so?
Ja, das kam auf jeden Fall vor, ja. Das,
Wir hatten das im Rahmen der Studie auch untersucht, also die Therapieadhärenz, beziehungsweise wir haben eine Therapieabbrüche untersucht. Also das heißt, wir haben eine Gruppe verglichen mit Patienten, die die stationäre Therapie abbrechen. Gleiche Krankheitsbild, gleiche Gruppengröße. Und die Therapieabbrüche im Home-Treatment, obwohl es die gleichen Schwere der Erkrankung war, zwei Drittel haben die Therapie zu Ende geführt. Therapieabbruch ist eben, ich mache die Tür nicht mehr auf oder ich rufe an und sage, ich möchte nicht mehr. Und bei der anderen Gruppe, da war es eben nur, waren es zwei Drittel, die abgebrochen hatten. Also ein riesen Unterschied. Die gesagt haben, eben, Entlassung ging erst in den Rat. Ne? Ich mache jetzt nicht mehr mit, ich gehe nach Hause. Das heißt, diese Freiwilligkeit führt automatisch offensichtlich auch zu einer höheren Bereitschaft, weil ich entscheide als Klient, das lasse ich zu und ich möchte das haben. Also ne, das andere, was im Krankenhaus stattfindet, das ist eben, ja okay, ich bin da, das wird mir hingestellt und ich fordere das nicht ein. Und das ist vielleicht auch so einer dieser Wirkmechanismen, dieser Behandlung im Home-Treatment, diese Freiwilligkeit, der Patient entscheidet, wie du sagst, wir sind Gäste, wir müssen klopfen. Ne? Wir müssen klopfen und wir werden reingelassen. Ne? Und dann muss man erstmal wirklich mal was angeboten und es ist eine ganz andere Rolle dann.
Ach, ist es so, werdet ihr dann richtig so als Gäste betrachtet? Oder und dann, wie bei Gästen, wird dann so Kaffee gekocht für euch und so? Oder?
Ja, teilweise ist das passiert, nicht immer, keine Frage. Es ist auch da, es ist ein ganz bunter Blumenstrauß von, da sind jetzt Leute in meiner Wohnung, ich mache trotzdem irgendwas für mich. Ne? Also dann war man da und man war egal, das gab es auch. Genauso wie vorbereitete Tische mit Kaffee und wir hatten auch schon mal selbstgebackenen Kuchen, was auch diese Überraschungen sind, wo man, das hätte man den Menschen im klinischen Setting nie zugetraut. Ne? Also was ich auch ganz viel glaube, was diese Adhärenz so begünstigt hat, ist, dass sich die Themen verändert haben, um die es in dieser ganzen Therapie ging. Ich glaube, in der Klinik geht es ganz viel darum, ich habe diese kranken Anteile, ich habe die Symptome, mach die bitte weg. Und wenn ich jetzt in eine ergotherapeutische Behandlung zum Beispiel gehe, wird mir ein gewisses Angebot gemacht, das kann ich wahrnehmen, da kann ich was Kreatives machen, was Strukturiertes machen, vielleicht drüber reden. Das ist gut, hat sicher seine Daseinsberechtigung. Ich glaube aber, dass man die Leute zu Hause so viel damit abholen kann, dass man wirklich diese relevanten Dinge bespricht und thematisiert und gegebenenfalls auch einfach macht mit den Leuten. Sei das das klassische Kochen, was man mit denen gemeinsam machen kann, bis hin zum Einkaufen gehen, aufräumen, was auch immer. Und das verändert total die Beziehung zueinander. Dass ich eigentlich gar nicht besser weiß, was für den gut ist, sondern er sagt mir, was er möchte. Und das hat sich viel durchgezogen jetzt, eigentlich durch alle Berufsgruppen, mit denen wir da waren, ist das so eine ganz veränderte Perspektive. Es ging viel mehr um die Lösungen, um die Dinge, die gut sind. Die Klienten haben auch von uns Komplimente erfahren. Ne? Was haben Sie eine schöne Wohnung oder Sie wohnen in einer tollen Ecke oder Respekt, dass Sie das schaffen. Oder man sieht ein Bild an der Wand und sagt, ach, können Sie toll malen und ähnliches. Und das, ich glaube, dass das ganz viel auch diese Motivation begünstigt hat. Das, gar nicht mehr dieses schlimme Leid so im Fokus stand.
Passt so ein bisschen zu unserem Titel Psychiatrie im Alltag. Also ich glaube, dass man da ist man ja im Alltag. Ja, genau. Also wenn du das so beschreibst, dass man sieht, wie sieht die Küche aus, die ist aufgeräumt oder die ist nicht aufgeräumt oder ist was im Kühlschrank oder ist nichts im Kühlschrank oder gibt es irgendwie eine schön gestaltete Wohnung oder gibt es überhaupt keinen Platz, wo man sich hinsetzen kann, dann ist man live in diesem wirklichen Leben. Und nicht in dem Labor, Klinik, wo quasi viele wichtigen Bedingungen, das Essen notfalls auf ein Tablett kommt und irgendjemand darauf achtet, dass man irgendwie frische Sachen zum Anziehen hat. Das sieht man ja dann gar nicht. Also ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist tatsächlich, weil das ist ja so diese Gastgeschichte. Eigentlich ist ja der Patient in meinem Therapieraum. Da habe ich ja so ein gefühltes Hausrecht. Ja. Also, das ist ja so auch meine Rolle. Ne? Also, dass ich quasi da ja sogar ja, den begrenzen kann. Mhm. Und jetzt bin ich aber nicht in meinem Therapieraum, sondern ich bin Gast im Lebensraum des Patienten. Und im schlimmsten Fall kann der mich rausschmeißen, wenn es eben zu arg wird. Mhm. Ne? Und das ist ja eine völlige Umkehrung auch von der Perspektive. Ja.
Was auch dann auffällt, um das so in die Richtung zu ergänzen, so aus, ich meine, jetzt aus fachpsychiatrisch-medizinischer Sicht auch, selbst also wir hatten ja viele Psychose-Patienten, auch diese, sagen wir mal, psychotische Symptomatik, die, sage ich mal, immer wieder in der Kunstwelt der Psychiatrie eben, vielleicht ist der Patient da unauffällig, aber dann ist es interessant, dann im Prinzip mit dem Patienten in seiner Alltagsumgebung sich zeigen zu lassen, hinter diesem Heizungsgitter, kommt nachts, dahinter ist die Stimme versteckt, man kann mit dem Patienten oder Klienten nachschauen, wo kommt das denn her, wie war es denn letzte Nacht, das heißt auch wirklich psychotisch relevante Dinge, die in der Wohnung vorhanden sind, aufgeschlagene Wände, ne, wo der, die Augen eingemauert waren, die dann aber zur Normalität werden, wo man auch gucken kann, okay, das bearbeiten wir jetzt, das wird verputzt oder gestrichen, kann man sehen, oder auch wirklich, wenn dann sag ich mal, Störungen sind störende Nachbarn, dann ist es eben doch nicht psychotisch. Das heißt, man kriegt, man kann viel mehr miterleben. Was passiert da wirklich? Ne? Im Alltag. Ne? Ja, Psychiatrie im Alltag wirklich. Ja. Man ist dann im Alltag und man verpasst viel. Ne? Man verpasst viel in dem klinischen Bereich und ich denke mir, das ist sicher natürlich auch dann viel effizienter und hilfreicher. Da dann die Symptomatik zu explorieren. Also.
Ich stelle mir auch vor, dass das viel intensiver ist. Also wenn ich so ärztliche Situationen oder ergotherapeutische Situationen aus der Klinik kenne, dann ist das immer eher was so eine hohe Schlachtzahl, eine hohe Durchlaufzahl hat. Also so Visite, wenn es hochkommt, vielleicht 2, 3, 4, 5 Minuten oder auch Ergotherapie, Riesengruppe. Und ich glaube, wenn man zu jemandem hinfährt, da fährt man ja nicht für 2, 3 Minuten hin oder auch nicht für um da 10 andere noch mit im Raum zu haben. Da setzt man sich ja auch mal hin und hat ja auch vielleicht die Ruhe, auch vielleicht mehr gemeinsam, ja vielleicht Beziehungen, Vertrauen aufzubauen oder auch Dinge gemeinsam ja, zu erleben oder zu besprechen. Also stelle ich mir viel intensiver vor als in diesem Klinik-Zirkus, sag ich mal, wo immer doch eine relativ hohe Schlachtzahl herrscht, oder?
Ja, definitiv. Im schlimmsten Fall hat man noch andere relevante Menschen im Raum, die für den Klienten relevant sind. Es können Familie da sein, es können Freunde da sein, Leute, die da geschlafen haben, obwohl man sie noch nicht kennt. Das sind alles besondere Dinge, die man erlebt.
Der Drogendealer ist mit.
Ja, genau. Ja. Da hatten wir eine coole Verwechslung. Darf ich auch eine Anekdote
erzählen? Ja, ja.
Da war ich mit einer Pflegerin zum Hausbesuch und dann waren wir in der Wohnung und da saß also, die saß sich gegenüber, Klientin und so ein Mensch, sag ich jetzt mal, und dann sagte die Kollegin direkt, oh, jetzt dealen Sie hier schon über einen Tag oder was? Und dann sagte der, dealen? Ich bin der B-Wohnbetreuer. Jetzt hat die gezwungen. Wir hatten gerade den Hilfeplan. Das kann dann auch passieren und dann kommt man auch in die Nähe.
Lernt man aber die Bevo-Betreuung kennen.
Lernt man auch mal die Bevo-Welt kennen.
Als Erklärung kurz, Bevo, ambulant betreutes Wohnen. Aber das führt zu meiner nächsten Frage. Ja, was ist denn eigentlich der Unterschied? Weil die Leute, ich meine, das war ja auch kein Zufall, das ist ja auch ein ähnlicher Ansatz im ambulant betreuten Wohnen, dass da die ambulanten Betreuer genauso in die Wohnung fahren, wie ihr in die Wohnung gefahren seid. Aber ihr macht Psychiatrie. Wo unterscheidet sich dann? Die gehören ja auch zur psychiatrischen Versorgung, die ambulanten Wohnbetreuer. Was habt ihr anders gemacht als die?
Wir haben eine andere Aufgabe. Wir haben die Aufgabe der Klinik in die Nachhause verlagert. Also wir haben die stationäre Behandlungsnotwendigkeit haben wir in den häuslichen Bereich verlagert. Das heißt, in Patienten, die eben auch noch akut behandlungsbedürftig wären, die wir quasi nicht freiwillig, also nicht entlassen hätten, dem hätten wir weiter stationäre Behandlung angeboten und haben diesen Zeitraum in den häuslichen Bereich verlagert. Und dass viele oder einige hatten auch ambulant betreutes Wohnen. Jetzt kann man, das ist ja eine dauerhafte Versorgung dann.
Oder längerfristig.
Längerfristig, genau.
Wie der Landschaftsverbandshauer mal sagen würde,
wäre gut. Und es ist tatsächlich so, dass wir dann im Prinzip eine akute psychiatrische Behandlung machen. Mhm. Und das heißt, wir haben die Patienten ja auch entlassen dann aus dem Home Treatment. Es gab dann Entlassungsgespräche, es wurde überprüft, wir hatten ja auch Assessments gemacht, was sind Bedarfe, wie sind die zu erfüllen, haben wir die erfüllt und haben dann mit Patienten einen Entlasszeitpunkt aus dem Home Treatment definiert. Der war dann typischerweise, ich glaube,
3 Monate.
Also zwischen 14 und 20 Besuchen sind das ungefähr gewesen, was deutlich unter der Behandlungszeit oft gelegen hat, die wir im stationären Setting gebraucht hätten. Und der Unterschied zum ambulant betreuten Wohnen ist es eben, dass es tatsächlich um eine akutpsychiatrische Behandlung handelt. In einem multiprofessionellen Team. Das heißt, dass der ambulant betreute Sohn, das ist ja meistens einer oder zwei, die sozusagen einen Klienten haben. Mhm. Und wir hatten eben verschiedene Berufsgruppen an Bord mit verschiedenen, Möglichkeiten dann auch aufgrund ihrer Profession und haben dann auch immer wieder in wöchentlichen Teamsitzungen dann entschieden, wo ist der Bedarf, wer ist dran, wer muss noch was machen. Und das ist ähnlich wie im Krankenhaus dann auch eine dementsprechende Behandlung. Es soll ja auch gar keine Konkurrenz zu sein.
Ihr habt die wahrscheinlich schon dann weiterverwendet.
Teilweise haben wir installiert, ne?
Also betreutes Wohnen oder ambulant betreutes Wohnen guckt ja, dass das Leben läuft und ihr wart quasi in der Akutsituation da, dass das Leben überhaupt wieder funktioniert,
denke
ich. Und dann übergibt man irgendwann und sagt, das ist jetzt begrenzt, die Akutbehandlung, und wenn es halbwegs läuft, dann macht das ambulant betreute Wohnen weiter, wenn alle therapeutischen Akutversorgungsaspekte abgeschlossen sind. So. Aber hört sich eigentlich nach einem Traum an, finde ich. Also das ist irgendwie so naheliegend. Also mir geht es manchmal so ein bisschen jetzt so wie diesen Patienten, denen das angeboten wird, die es nicht glauben können. Hat man ja das Gefühl, das liegt doch so nahe. Wenn ich eine Krise habe, eine psychiatrische, wo es mir ganz, ganz schlecht geht, dann ist ja eigentlich so der entfernteste Gedanke vielleicht, ich gebe mein gesamtes mir Sicherheit gebende Umfeld und meine Privatsphäre auf und gehe quasi in ein Krankenhaus, wo ich mich gar nicht auskenne, wo nicht meine persönlichen Sachen stehen, wo nicht meine persönlichen Abläufe sind, wo nichts von mir ist und ich mich so in so ein System, in so ein verunsichertes System einfügen muss, wo noch ganz viele andere Menschen sind, die ganz komisch sind, ne, also die ja sicherlich auch anstrengend sind. Ja. Also eigentlich würde man noch, also wenn ich jetzt Zuhörer wäre, würde ich sagen, ja, wenn es mir mal richtig schlecht geht, würde ich doch viel lieber haben, dass die zu mir kommen und mich versorgen, als dass ich mich ins Krankenhaus lege. Ist das denn ein Angebot, was wir jetzt haben, was Perspektive in Deutschland hat, wo man sagen würde, ja, wenn ich jetzt ein Zuhörer bin, der denkt, oh, ich könnte mal so eine Akutbehandlung brauchen und ich traue mich aber nicht ins Krankenhaus, ich könnte so ein Home-Treatment hier auch zu Hause bekommen, gibt es das? Also ihr habt ja von einem Modell gesprochen, von einer Studie, von was Neuem, was ausprobiert wurde, weil der Auftrag vom Träger da war, irgendjemand muss das jetzt mal machen. Haben wir das im Markt?
Ja, wie gesagt, es gibt ja jetzt durch die Gesetzungsänderung der Finanzierung der psychiatrischen Versorgung, der Krankenhausversorgung, gibt es ja das neue Psycho-VG, was das ermöglicht, dass Krankenhäuser das anbieten können. Es gibt natürlich auch Krankenhäuser, die da immer wieder versuchen, dieses System zu installieren. Aber wir haben da eine extreme Trägheit im Krankenhaussystem, im Gesundheitssystem, weil es ein gewisses Engagement braucht, überhaupt das umzusetzen. Nicht nur jetzt, sage ich mal, von fachlicher Seite. Also dass dann eben, wie gesagt, man braucht genug Menschen für die Expedition, um mal dahin zurückzukommen, die mitgehen, und man braucht dann noch viel mehr. Man braucht dann letztendlich dann auch die Finanzierung im Rücken, da kommen wir jetzt zum Geld. Das heißt, wir brauchen dann von Krankenhäusern, Trägerschaften, Geschäftsführungen, die sagen, wir machen das, das ist attraktiv für uns, wir brauchen eine Zusicherung der Krankenkassen, dass das gegenfinanziert ist, wir brauchen eine wirtschaftliche Attraktivität für das Modell. Es ist für ein Krankenhaus immer viel Risiko, eher mal im Bett da stehen zu haben. Das ist leider so. Und da kann der Geschäftsführer mit kalkulieren. Der weiß, wenn ich ein psychiatrisches Bett da hinstelle und ich stelle eins mehr hin, dann ist das voll das ganze Jahr. Da kann ich mit leben. Wenn es so immer noch Modell, weil sich keiner klar auskennt, gehe ich ein gewisses Risiko ein. Das ist nicht gesichert und da gibt es auch keinen finanziellen Sicherungsgürtel. Es ist meiner Meinung nach leider zu unattraktiv gestaltet, ist auch zu komplex gestaltet in der Gesetzgebung. Es ist fast willkürlich eine hohe Schwelle aufgebaut, sowas umzusetzen. Und aus meiner Sicht ist es dann vielleicht dann auch das neue PsychVVG tragisch, weil man dann vielleicht nach einigen Jahren sagen kann, wir haben das Versorgungssystem angeboten, aber ihr wolltet es ja gar nicht an die Anbieter. Also bleiben wir schön bei den Betten. Das wäre ein großer Verlust aus der Sicht, aus der Erfahrung, die wir mit dem Projekt gemacht haben, muss ich sagen. Also das wäre schade. Und nochmal zu dem artifiziellen System Krankenhaus zurückzukommen. Ich habe kurz nochmal drüber nachgedacht. Die psychiatrische Krankenhausbehandlung, die ist ja auch schon über 100 Jahre alt in unseren Regionen. Es war ja damals, sage ich mal, eine Ausgliederung von Menschen in die Peripherie von psychisch auffälligen Menschen.
Noch älter, wir haben 125 Jahre feiern, das ist auch einige Jährchen schon vorbei.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und eigentlich, das sind unsere Wurzeln in der Krankenhausversorgung. Ja. Das ist unsere Geschichte. Ja. Wir verbessern diese, wir sagen dann immer, oh, die stationäre Versorgung wird immer besser. Aber wir kommen ja aus einer Geschichte, wo Leute wie Aussätzige behandelt worden sind. Klar ist das besser geworden. Aber wenn ich mir vorstelle, wir hätten 150 Jahre, 125 Jahre Home-Treatment, also wenn das der Maßstab wäre, also was ist wirklich das, was ist moderner Bedarf? Muss man das Versorgungssystem nicht mehr komplett neu denken? Also auch historisch gesehen. Es gibt keine Evidenzen, dass psychiatrische Krankenhausbehandlung sinnvoll ist. Die leitet sich immer nur wieder ab aus schlechten Bedingungen, die etwas verbessert werden. Da müsste man mal drauf schauen. Und ich denke mir, dann haben solche Modelle dann durchaus eine Zukunft. Muss natürlich politisch unterfüttert werden und auch finanziert werden.
Ich glaube, das heißt jetzt stationsäquivalente Behandlung. Ne?
Da kommt es wieder aus der Geschichte raus. Das heißt nicht, wie nennt sich der Podcast hier?
Psychiatrie im Alltag.
Ne? Also das heißt nicht Psychiatrie im Alltag, ja, genau. Das ist stationsäquivalente.
Also das ist nur dann erlaubt, wenn es genauso ist wie im Krankenhaus. Genau.
Dann müsste man das Essen auf einem Tablett mitbringen.
Ne? Das kommt ja aus so einem System heraus. Ja. Ne? Also, was eine ganz andere Historie hat. Ja. Ne? Damals war es eine Lösung, die Leute, weil man nicht über Behandlung Bescheid wusste und die nicht in der Stadt haben wollte. Aber das ist unsere Historie. Und jetzt machen wir stationsäquivalente Behandlung zu Hause. Eigentlich müssten wir dieses Konzept nochmal neu denken.
Hast du völlig recht. Also, was er ja sagt gerade. Ja. Warum heißt eigentlich das Krankenhausbett nicht alltagsäquivalente Behandlung? Also, ja, das ist völlig klar, dass das Bett heißt
Alltagslabor. Aber es war auch was drin. Ich fand, du hast eigentlich auch ein bisschen ermuntert dazu zu sagen, wenn Menschen jetzt, sage ich mal, grundsätzlich ein bisschen Innovationspotenzial und Pragmatismus verspüren. Es gibt schon gesetzliche Möglichkeiten, es finanziert zu bekommen. Die Hürden sind schwierig und man hätte sich das vielleicht angenehmer gewünscht. Aber wer es ausprobieren will im Krankenhaus, wer eine Geschäftsführung, einen Träger findet, der sagt, okay, wir leisten uns das vielleicht auch als Angebot, auch vielleicht um Psychiatrie für Menschen attraktiver zu machen oder Versorgung, die Hürde zur Versorgung abzusenken, wäre es schon ein Angebot, was wir in Zukunft auch erwarten dürfen. Und wir hoffen vielleicht, dass die Hürde vielleicht ein bisschen senkt oder dass die stationsäquivalente Behandlung einen anderen Zungenschlag kriegt, nicht im Sinne von, da muss jetzt einer das Essen mit auf einem Tablett mitbringen. Oder
es muss so ähnlich sein wie das Bett oder wie die Station, äquivalent dem sein und so.
Sondern, dass man tatsächlich da mehr so eine alltagsäquivalente Behandlung quasi mitdenkt. Dann wäre das, glaube ich, schon auch ein Versorgungsangebot für psychiatrische Krankenhäuser.
Ich glaube, das, was du sagst, das sehe ich total zentral, diese Schwelle, sich psychiatrische Hilfe zu holen, geht damit total weg. Denn ich glaube, gerade bei Ersterkrankten oder jungen Menschen, das ist eine Riesenschwelle, Psychiatrie. Das können wir jetzt aus der Erfahrung, finde ich, gar nicht so richtig beurteilen. Da haben wir immer so ein bisschen von geträumt, die Klientel in die Richtung zu erweitern. Wir haben ja mit Menschen gearbeitet, die teilweise das halbe Jahr oder sogar noch mehr in Tagen im Krankenhaus gelebt haben. Das heißt, eigentlich war Krankenhaus für die Realität. Hm. So, deshalb finde ich, können wir das nicht so richtig verstehen, aber klar, ich glaube, für Leute, die das erste Mal erkranken, dann ist das doch großartig, wenn der Behandler zu mir kommt. Ne?
Aber auch nochmal ein Hinweis, wenn ich natürlich viel Zeit im Krankenhaus verbringe, dann bekomme ich eine neue Realität, einen neuen Alltag, also auch ein Problem. Ne? Also auch ein Problem, was ich aus der nicht alltagsäquivalenten Behandlung bekomme. Also die Krankenhausbehandlung birgt auch die Gefahr natürlich, dass ich komplett aus dem Alltag rauskippe und je länger ich dann da bin, ein halbes Jahr und mehr, je schwerer wird es wahrscheinlich überhaupt sein, dann auch jenseits von meinen Problemen wieder später in einen Alltag zurückzukommen.
Muss man vielleicht eine stufenweise Wiederausgliederung machen.
Ja, stufenweise Wiederausgliederung.
Aber das kennt ihr doch alle. Ich würde dem nur zustimmen. Ja. Also wenn wir jetzt alle mal Hand aufs Herz, wenn wir jetzt in unserer eigenen Familie, mit unseren eigenen Liebsten betroffen wären und wir würden uns hier überlegen, wie können wir denn helfen? Und ich würde jetzt in einer Region leben, wo ich eine aufsuchende Behandlung anrufen könnte und ich wüsste, da kommen jetzt nicht mit Blaulicht angefahren und nehmen den gegebenen Willen mit, sondern kommen und gucken und helfen. Dann wäre mir doch, also ich kann ganz klar sagen, wenn es Angehörige von mir betroffen wären, würde ich das auf jeden Fall nutzen. Allemal lieber, als wenn jemand dann mit Terrain irgendwo in die Klinik gebracht werden muss.
Und vielleicht auch eher, weil der mit Terrain in die Klinik gebracht wird, sage ich mal, da hat man dann so lange zugewartet, bis es nicht mehr vermeidbar ist.
Ja.
Ja, sehr schön. Ich würde denken, wir haben das Thema nur anreißen können. Das ist ein bisschen in der Zeit unseres Podcasts geschuldet. Wir haben neugierig gemacht für stationsäquivalente Behandlung, wobei man über diesen Begriff schon trefflich streiten kann, ob der wirklich gut gelungen ist. Da ist Home Treatment, auch wenn es ein Anglizismus ist, fast schon angenehmer. Das hat wenigstens was von Heimat oder Zuhause mit drin. Das
ist Psychiatrie im Alltag. Das ist
Zuhausebehandlung, sage ich mal, Psychiatrie im Alltag. Genau, wir haben ein bisschen den Zug zu unserem Thema gefunden.
Ja, da haben wir den Urheberschutz. Das
ist für eine gute Sache spenden. Ja, sehr schön, dass ihr da wart. Danke an dich,
Philipp. Ja, wir danken auch.
Thomas und,
nehmen wir auch alles
durch. Und ja, eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Wir machen ja jetzt alle 4 Wochen eine Folge und die nächste Folge haben wir auch schon geplant. Und zwar treffen wir uns nochmal mit Frau Professor Dr. Birgit Jansen und sprechen dann über das Thema Depression am Arbeitsplatz. Auch ein Alltagsthema, oder Depression am Arbeitsplatz, also nicht Depression in der Klinik, sondern Depression am Arbeitsplatz. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid und zuhört und idealerweise, damit ihr den Podcast nicht verpasst, ihn vielleicht auch abonniert. Und ja, wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast ein paar Denkanstöße gegeben haben, heute zum Thema, wie Psychiatrie auch gehen kann oder was auch möglich ist und was vielleicht auch nicht nur die Patienten wundert, sondern auch vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, nämlich die Akutbehandlung zu Hause. Danke, dass ihr unsere Gäste wart.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.